Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, stuft die Ausbreitung des Coronavirus jetzt als Pandemie ein, weltweit. Und alle, die sich fragen, haben wir eigentlich noch eine Kanzlerin, gab es heute die Antwort, ja. Angela Merkel hat sich auch mal zu Covid-19 geäußert. Was sie gesagt hat und was Wirtschaftsvertreter fordern, damit die Wirtschaftsausfälle abgefedert werden, darüber sprechen wir jetzt gleich in dieser Episode des Update-Podcasts. Theresa Nehm aus dem Update-Team hat sich heute mit dem beschäftigt, was Leute zum Muskelaufbau so gerne essen. Und trinken nämlich Zeug mit Protein drin.
Mit richtig viel Protein. Es gibt ja immer mehr Lebensmittel in den Regalen, die auch damit werben, dass sie High Protein haben oder Protein Plus, also von Joghurt, Pudding, Wurst, Brot gibt's das ja alles. Und wir gucken mal, ob das sein muss, was da überhaupt so drin ist und was es bringt.
Antworten dazu in dieser Podcast-Episode und wir sprechen über die Friedensbemühungen in Afghanistan. Es ist kompliziert, denn die Frage ist, wer verhandelt denn da jetzt mit den Taliban? Es gibt zwei Kandidaten, die das Präsidentenamt für sich beanspruchen.
Angeblich sollen die Gespräche schon nächste Woche starten. Hinter den Kulissen versuchen jetzt ehrlich gesagt alle diese beiden Streithähne da mal ein bisschen zu beruhigen.
Hintergründe dazu auch in dieser Podcast-Episode des Updates vom 11.03.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Bis jetzt haben wir bei der Verbreitung des neuen Coronavirus offiziell von einer Epidemie gesprochen. Jetzt stuft die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, das Ganze als Pandemie ein. Das hat sie eben gerade bekannt gegeben. Das bedeutet, dass die Epidemie weltweite Auswirkungen hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich heute zum ersten Mal so richtig öffentlich zur Corona-Krise in Deutschland geäußert. Dazu, wie die Lage der Dinge ist, wie das Krisenmanagement der Bundesregierung aussieht.
Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen.
Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Also Solidarität, Vernunft und Herz. Worum geht's ihr noch?
Es geht ihr darum, Zeit zu gewinnen und die Epidemie zu verlangsamen oder die Pandemie, wie es jetzt heißt. Das sagt die Kanzlerin, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird mit vielen Menschen, die zur gleichen Zeit in Krankenhäusern betreut werden müssen und damit alte und andere gefährdete Menschen geschützt werden.
Deshalb ist eben nicht das zentrale Problem, ob ein Fußballspiel, wenn ich das so hart sagen darf, mit oder ohne Publikum stattfindet. Wenn man dazu einen Beitrag dadurch leisten kann, dass Menschen, die krank sind, Menschen, die alt sind, nicht in eine Situation kommen, wo sie vielleicht nicht mehr medizinisch die richtige Behandlung führen können, dann ist das genau das Verhalten, was wir jetzt brauchen.
Also sie sagt, es sei wichtig, die Ausbreitung zu verzögern, eben auch dadurch Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen abzusagen. Alle Bundesligaspiele finden ja dieses Wochenende ohne Zuschauer statt und einige Bundesländer verschieben zum Beispiel auch erstmal den Start des Sommersemesters. Gesundheitsminister Jens Spahn hat zusätzlich nochmal klargemacht, diese Grenze, also diese 1000 Teilnehmer, das soll kein Freifahrtschein sein für kleinere Veranstaltungen. Auch da könnte es sinnvoll sein, Dinge abzusagen oder auch für jeden Einzelnen freiwillig auf Kino oder auf Clubbesuche zu verzichten.
Womit wir mittendrin wären in den Folgen, die die Wirtschaft betreffen. Also Veranstaltungen werden abgesagt, Menschen gehen weniger aus, gehen weniger in Restaurants, geben weniger Geld aus. Das ist das eine. Das andere sind Lieferengpässe und Arbeitsausfälle.
Ja, auch dazu hat sich Merkel geäußert. Sie sagt, Deutschland sei robust aufgestellt. Es gehe jetzt auch darum, die Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft zu bekämpfen, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass am Ende im Bundeshaushalt keine schwarze Null stehe. Und genau das haben auch mehrere Wirtschaftswissenschaftler heute von der Bundesregierung gefordert, dass es eben nicht darum gehen dürfe, einen ausgeglichenen Haushalt zu haben, sondern darum, Unternehmen zu helfen. Sie sagen, das, was die Bundesregierung bis jetzt beschlossen hat, dass Unternehmen einfacher Kurzarbeitergeld bekommen können, ist schon mal gut. Es braucht aber noch mehr.
Und zwar was?
Da haben die Experten eine ganze Reihe von Vorschlägen. Zum Beispiel könnten sie sich vorstellen, dass die Unternehmen erstmal keine Steuervoraus- oder Steuernachzahlungen leisten müssen, wenn das Geld knapp ist. Oder dass der Soli, der Solidaritätszuschlag, der ja sowieso nächstes Jahr für die meisten Menschen abgeschafft werden soll, schon früher abgebaut wird. Darüber hat der Koalitionsausschuss auch am Sonntag gesprochen. Er konnte sich aber auch darauf nicht einigen.
Jetzt sprechen wir ja schon seit Tagen immer mal wieder darüber, wie schwer wird es die Wirtschaft treffen. Der Finanzmarkt hat ja schon einige Auswirkungen gespürt. Was schätzen denn die Fachleute?
Also bis jetzt sind sie davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr um 1 Prozentpunkt wächst. Und jetzt meinen sie, dass wir eher auf eine Rezession zusteuern. steuern, also dass die Wirtschaft schrumpft. Wenn wir es aber schaffen, dass die Krise abgefedert wird, sagen sie, können sich die Unternehmen relativ schnell in ein paar Monaten auch wieder erholen.
Die Kanzlerin hat sich heute zu den Auswirkungen des neuen Coronavirus auf Deutschland geäußert, genauso wie mehrere Wirtschaftsexperten. Die haben auch was gesagt. Sie fordern, dass die Bundesregierung schnell handelt, um der Wirtschaft zu helfen und sie zu unterstützen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Protein Plus. Extra Protein oder besonders eiweißreich. Also im Supermarkt gibt es inzwischen einige Produkte von Pudding, Schokoaufstrich über Wurst bis zum Brot, das mit einer extra Portion Eiweiß beworben wird. Ob wir das brauchen oder nicht? Ja, denn der derzeitige Ernährungstrend ist ja wenig Kohlenhydrate, dafür viel Eiweiß, weil Eiweiß doch Muckis macht und gesund ist, so wird es uns zumindest verkauft. Aber was ist wirklich dran und drin in diesen Protein-Plus-Produkten und ist das zu empfehlen? Theresa Nehm aus unserem Deutschlandfunk Nova Update-Team hat sich heute damit beschäftigt. Theresa, was bedeutet eigentlich High Protein oder Protein Plus? Ist der Pudding dann eine Eiweißbombe oder was?
Na, eine Bombe vielleicht nicht direkt. Wichtig ist ja die Frage, wie viel Eiweiß muss in dem Produkt eigentlich drin sein, damit man das so bewerben darf als eiweißreich. Und dafür gibt es eine EU-Richtlinie, die besagt, dass mindestens 20% der Energie dieses Produktes aus Eiweiß bestehen muss. Und das kann zum Beispiel auch durch Milcheiweiß passieren. Und Stiftung Warentest hat deswegen mal 13 Produkte überprüft neulich. Und alle Produkte haben bestanden. Also alle Produkte hatten mindestens 20% Eiweiß drin.
Sind die dann auch kalorienärmer?
Das fand ich ganz interessant. Also bei den Puddingsorten, die überprüft wurden, da war das schon so, dass sie wirklich deutlich kalorienärmer waren. Da wurde dann zum Beispiel auch Zucker durch Süßstoff ersetzt. Aber das Eiweißbrot, das hat mehr Kalorien als ein Vollkornbrot. Und das macht auch Sinn, weil hauptsächlich da ja Saatgut drin ist. Also Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Sesam. Und das sind natürlich Sachen, die sehr fettreich sind und damit natürlich auch kalorienreicher.
Und häufig sind die auch teurer, diese Eiweißbrote. Wie ist es denn mit anderen High-Protein-Produkten?
Da sieht es ähnlich aus. Also zum Beispiel habe ich mal geguckt, ein Protein-Pudding ist 30% teurer als der normale Pudding derselben Firma. Also man zahlt da schon ein bisschen drauf.
Was wird empfohlen? Soll man die proteinreichen, aber auch teureren Produkte kaufen, weil sie gesünder sind?
Ich habe da eine Expertenmeinung mir eingeholt von der Ernährungswissenschaftlerin Dagmar van Kram.
Also das ist in meinen Augen überhaupt nicht sinnvoll. Ich fände besser, man würde weniger Zucker in den Pudding tun, aber nicht noch Eiweiß obendrauf, weil wir eben genug Eiweiß haben. Und wir uns überlegen müssen, woher kommt denn all das Eiweiß und wie künstlich ist das Lebensmittel dann, das wir zu uns nehmen?
Ja, also von Fertigprodukten ist sie nicht begeistert, das hören wir da. Und sie sagt auch, in Deutschland essen wir sowieso schon sehr, sehr eiweißreich. Das ist durch diesen Ernährungstrend Low Carb auch nochmal befeuert worden, dass wir mehr Eiweiß essen und wir nehmen wirklich ausreichend Proteine zu uns.
Was ist eigentlich besser, tierisches oder pflanzliches Eiweiß?
Also Studien zeigen, dass pflanzliche Eiweiße gesünder sind. Also Bohnen, Kichererbsen, Nüsse zum Beispiel, das ist besser. Aber die Mischung aus pflanzlichen und tierischen Proteinen, das ist das Allerbeste, sagt Dagmar von Kram, weil die Proteine, die wir essen, in körpereigene Proteine umgesetzt werden, aber nicht alle gleichwertig. Und diesen Wert des Eiweiß, wie die im Körper umgesetzt werden können, das nennt man biologische Wertigkeit.
Und wenn so eine biologische Wertigkeit 100 ist, das heißt, ich brauche 100 Gramm von dem Eiweiß, um mein eigenes Körpereiweiß zu ersetzen. Das heißt, diese Aminosäuremischung ist ideal. Und da ist es eben so, dass die biologische Wertigkeit steigt, wenn man kombiniert. Klassisch ist zum Beispiel Kartoffel mit Ei. Das hat eine höhere biologische Wertigkeit als ein Steak, also als Fleisch oder Fisch.
Ja, oder auch Chili con Carne mit Mais-Tortilla. Auch das hat eine hohe biologische Wertigkeit.
Was ist denn, wenn ich, das wird nie passieren, aber was ist, wenn ich Muskeln aufbauen will?
Auch da empfiehlt Dagmar von Kram, die Proteine zu kombinieren und es nicht zu übertreiben mit dem Eiweiß.
Und ein Mehr an Eiweiß über diesen empfohlenen Bedarf hinaus bringt für meine Muskelbildung nicht viel. Also da ist eigentlich entscheidender das Training tatsächlich, die Beanspruchung, die der Muskel erfährt, der dadurch einfach wächst. Aber ich kann jetzt nicht durch eine beliebige Erhöhung des Eiweißes irgendwie so meinen Muskel aufplustern wie ein Luftballon. Das geht nicht.
Also man muss den Muskel wirklich trainieren und nach dem Training muss der ja regenerieren und dafür braucht er dann Eiweiß und Zucker und je nachdem, wie stark ich trainiert habe, umso mehr Eiweiß braucht der Muskel dann auch für die Regenerierung.
Von Quark alleine wird man also nicht stark. Nein. Theresa Nehm aus dem Deutschlandfunk Nova Team über proteinangereicherte Lebensmittel und da können wir auch nochmal den Klugscheißerspruch loswerden. Im Ei ist im Eigelb mehr Eiweiß drin als im Eiweiß.
Wow.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Endlich Frieden in Sicht in Afghanistan und doch trotzdem noch so viele Hürden. Im Moment gibt es große Bemühungen, den Traum der Menschen dort Wirklichkeit werden zu lassen. Frieden. Vor einer Woche hatten die USA und die Taliban bereits eine Vereinbarung für einen möglichen Frieden getroffen. Und jetzt stehen die entscheidenden Verhandlungen der afghanischen Regierung mit den Taliban an. Das Problem ist, vergangenes Jahr waren Präsidentschaftswahlen in Afghanistan. Und seitdem beanspruchen zwei Kandidaten den Sieg für sich. Das ist eine verfahrene Situation, über die wir mit unserer Korrespondentin für die Region Silke sprechen. Silke, also müssen die Verhandlungen mit den Taliban jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben werden, bis sich die aktuelle Regierungskrise entschärft hat?
So richtig weiß das keiner. Angeblich sollen die Gespräche schon nächste Woche starten. Hinter den Kulissen versuchen jetzt ehrlich gesagt alle diese beiden Streithähne da mal ein bisschen zu beruhigen. Überhaupt sollen ja auch nicht nur Politiker mit den Taliban dann da am Tisch sitzen. Da sind auch Vertreterinnen für Frauenrechte, da sind Leute aus der Wirtschaft, also insgesamt aus der Zivilgesellschaft. Also ich glaube schon, dass die da irgendwie ein Team zusammenstellen können. Es geht ja schließlich um nichts weniger als um den Frieden in Afghanistan. Aber für die Taliban ist das natürlich echt eine gute Ausgangslage. Die wissen, die haben definitiv eine völlig zerstrittene Front vor sich.
Jetzt hat sich zuletzt Trump gefeiert für sein Friedensabkommen mit den Taliban. Ist es nicht etwas seltsam, dass mit den USA erst eine ausländische Regierung mit den Taliban Verhandlungen geführt hat und auch abgeschlossen hat? Wie begrenzt ist denn dadurch der Spielraum für die afghanische Regierung?
Also die Taliban haben natürlich dadurch das Gefühl, ein absolutes Mandat zu haben. Die bezeichnen sich selber ja auch als das Islamische Emirat Afghanistans. Und die wollen genau das am liebsten eigentlich wieder unter ihrer Führung durchboxen im Land. Die sagen auch, sie würden 70% des Landes kontrollieren. Die haben im Prinzip absolutes Oberwasser gerade. Und das liegt natürlich auch daran, dass die 1,5 Jahre komplett alleine an der afghanischen Regierung vorbei nur mit den USA verhandeln konnten, die jetzt das Abkommen haben. Und die jetzt ja wie auf so einem riesengroßen Sofa quasi sagen, wir empfangen jetzt die anderen Afghanen und dann lass uns mal darüber reden, wie wir unser Land demnächst gestalten.
Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Also jemand, der dann nicht bei den Taliban leben will, der zieht dann einfach rüber in die anderen 30%. Also wie soll dann Zusammenleben in Zukunft möglich sein?
Das wird auf jeden Fall wahnsinnig schwierig, weil größer könnten die Unterschiede, glaube ich, gar nicht sein. Das sind diese völlig konservativen, islamistischen Taliban, die wirklich noch sehr krasse Vorstellungen haben, dann auch mit ihrem Emirat und im Vergleich dazu, was in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen in den Großstädten natürlich herangewachsen ist. Eine junge, sehr gut ausgebildete Elite, die eigentlich am liebsten eine Demokratie haben möchte. Das wird wahnsinnig schwierig, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Da werden ganz viele Kompromisse geschlossen werden müssen.
Bei einem möglichen Frieden wird gleichzeitig natürlich auch die Frage nach einem Truppenabzug ausländischer Armeen gestellt. Wie weit sind da die Überlegungen bei den US-Truppen und auch bei unserer Bundeswehr?
Also bei den US-Truppen ist eigentlich ziemlich klar, das steht ziemlich deutlich in dem Abkommen drin. Innerhalb von 14 Monaten sollen die alle abgezogen sein und jetzt schon in den nächsten 135 Tagen sollen rund 4.000 Soldaten abziehen. Und da, ehrlich gesagt, muss die Bundeswehr quasi mit. Also ob das Mandat für den Einsatz in Afghanistan von der Bundeswehr verlängert wird und mit wie vielen Soldaten, darüber entscheidet jetzt Ende März der Bundestag. Aber im Prinzip steht in dem Abkommen schon mit drin. Das sind jetzt nicht nur US-Soldaten. Das geht um die kompletten NATO-Truppen und das bedeutet dann eben auch, dass im Prinzip die Bundeswehr in 14 Monaten raus aus Afghanistan ist.
Der schwierige Weg in Richtung Frieden. Silke Dietrich in Neu-Delhi berichtet für uns auch über die Entwicklungen in Afghanistan.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat heute die Liste der sogenannten Feinde des Internets für das Jahr 2020 veröffentlicht. Gemeint sind damit solche Organisationen oder Staaten, die die freie Meinungsäußerung im Netz bedrohen und damit Bloggern, Journalisten, Aktivisten unter Druck setzen und ihre Arbeit boykottieren. Josephine Schulz aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Wer sind denn in diesem Jahr die größten Feinde des Internets?
Also Reporter ohne Grenzen, die haben sich da 20 besonders problematische Fälle rausgepickt und die stehen für verschiedene Phänomene oder für verschiedene Bedrohungen eines freien Internets. Also da gibt es zum einen ganz klassisch Zensur und Überwachung durch den Staat. Da werden dann in der Liste zum Beispiel Russland, China, Iran, Indien und noch einige weitere genannt. Dann gibt es auch den Fall, dass private Firmen Überwachungssoftware entwickeln und die dann an autoritäre Regime verkaufen. Und zuletzt gibt es auch immer mehr so informelle Netzwerke, also Trollarmeen, die auf ziemlich undurchsichtige Weise mit Regierungen zusammenarbeiten und von denen bezahlt werden.
Über Trollarmeen haben wir auch immer mal wieder berichtet. Welche Beispiele tauchen da auf in der Liste?
Also ein Beispiel in dem Report sind die sogenannten elektronischen Fliegen, heißen die. Das ist eine mutmaßlich von der algerischen Regierung bezahlte Trollarmee. Und die veröffentlichen persönliche Informationen über kritische Journalisten im Internet, machen da Hetzkampagnen oder in den sozialen Medien zum Beispiel, da melden die dann so massenhaft vermeintliche Verstöße gegen Richtlinien, um eben kritische Einträge oder Profile löschen zu lassen. Und ähnliche Geschichten unter Namen wie Einheit für Cyber-Dschihad oder so gibt es dann auch in Sudan, in Saudi-Arabien, auf den Philippinen, Mexiko, Russland und noch einige weitere Länder.
Haben sich denn die Feinde des Internets geändert? Sind die Bedrohungen anders geworden?
Also Reporter ohne Grenzen sagt, dass die Bedrohung gegen freies Internet insgesamt größer geworden ist und dass sie auch vielfältiger geworden ist und damit schwerer, das irgendwie klar zuzuordnen. Ich habe vorhin mit Christoph Dreier von Reporter ohne Grenzen gesprochen und der meint, dass das vor allem an sowas wie Trollarmeen liegt und dass die in den letzten Jahren ein immer größeres Problem geworden sind.
Und sie machen natürlich die Verantwortung unsichtbar. Das sieht dann so aus, als wären das eben irgendwelche Leute, die einfach anderer Meinung oder auch sehr anderer Meinung sind als zum Beispiel kritische Journalistinnen und Journalisten, die über irgendeinen Skandal berichten. Die Verantwortung rückt damit auf der zunächst mal sichtbaren Ebene dann von der Regierung oder von Parteien weg, obwohl die zum Teil ziemlich direkt dahinter stehen.
Genau, und das heißt dann aber auf der anderen Seite nicht, dass dadurch klassische staatliche Überwachung und Zensur weniger wird oder wegfällt, sondern eher, dass autoritäre Regierungen wie in China oder im Iran dann einfach verschiedene Sachen kombinieren sozusagen.
Was nicht so überraschend ist, Russland, China, Iran tauchen da auf als Länder. Wie steht es denn um westliche Demokratien? Ist da in Sachen Internetfreiheit alles okay?
Also die Regierungen von westlichen Ländern oder liberalen Demokratien, die tauchen da jetzt nicht als Feinde des Internets in dem Sinne auf. Aber das sagt auch Reporter ohne Grenzen. Das heißt auch nicht, dass es da keine Probleme gibt. Also spätestens seit Snowden weiß man ja auch irgendwie, dass auch in Europa und in den USA Geheimdienste ganz massiv private Daten abgreifen. Und dann gibt es eben noch diese privaten Firmen in Europa und den USA, die selbst Überwachungstechnologie produzieren und die teilweise in alle Welt verkaufen, auch an Autokraten, die dann damit zum Beispiel Aktivisten oder Journalisten verfolgen.
Aber wie ist das denn? Also dürfen diese Unternehmen das, solche Überwachungsprogramme an Diktaturen zum Beispiel verkaufen?
Nee, also zumindest nicht so einfach. Der Export von solchen Technologien ist in Europa gesetzlich reguliert. Das läuft dann so ein bisschen so ab wie bei Kriegswaffen. Also man braucht eine Genehmigung, um in bestimmte Weltregionen zu exportieren. Aber Reporter ohne Grenzen findet eben, dass die Regulierungen nicht streng genug sind und sagen auch, dass die oft umgangen werden.
Wenn man sich einsetzt, zum Beispiel als Bundesregierung oder als andere europäische Regierungen für Demokratie in Nachbarregionen, in Ländern wie der Türkei zum Beispiel, dann ist es einfach nicht besonders glaubwürdig, wenn man gleichzeitig dann immer wieder tatenlos zusieht, wie dorthin eben so hochproblematische Technologie exportiert wird.
Und in der Liste dieser sogenannten Feinde des Internets, da taucht zum Beispiel eine Firma mit Sitz in Deutschland auf, Finn Fischer heißt die, und der wird von NGOs vorgeworfen, dass sie Überwachungssoftware illegal an die Türkei verkauft haben soll, mit der dann da Oppositionelle ausspioniert worden sind. Dazu läuft jetzt gerade auch ein Ermittlungsverfahren und jetzt wäre es natürlich interessant gewesen, was Finn Fischer selber dazu sagt, aber die wollten sich heute leider nicht äußern.
Josephine Schulz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team über die neue Liste der Feinde des Internets von Reporter ohne Grenzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es war der Anfang des endgültigen Atomausstiegs bei uns in Deutschland. Heute vor genau 9 Jahren, als in Japan ein Erdbeben und ein Tsunami das Kernkraftwerk in Fukushima so beschädigt hat, dass es dort zu mehreren Kernschmelzen kam. 3 Monate später hatte die Bundesregierung dann beschlossen, wir Deutschen, wir steigen aus der Atomenergie aus. Der letzte Meiler, der soll 2022 dann vom Netz gehen. Mittlerweile gibt es aber wieder Stimmen bei uns, die eine Zukunft der Kernkraft in Deutschland fordern. Und zwar mit 9 angeblich besseren und das heißt auch sichereren Reaktoren. Darüber sprechen wir mit dem Journalisten und Energieexperten Jürgen Döschner. Hallo Jürgen.
Hallo Ralf.
Kann es denn sowas geben in Zukunft? Sichere und saubere Atomkraftwerke?
Naja, es gibt ja auch Leute, die glauben an das Perpetuum mobile, das so viel Energie erzeugt, wie es selber verbraucht. Also es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass es im Bereich der Kernenergie ein solches Wunderkraftwerk geben wird.
Aber heute Morgen haben wir mit Rainer Klute gesprochen, hier in Deutschlandfunk Nova vom Pro-Kernkraftverein Nuclearia. Und der sagt,
gerade die hochaktiven und langlebigen Abfälle, die lassen sich recyceln. Das ist in sogenannten schnellen Reaktoren möglich. Die Russen sind da ganz weit in dieser Technik schon drin, haben eine Anlage laufen, die das im Industriemaßstab macht, also nicht bloß im Labor oder so. In Deutschland ist das Recycling von Atommüll verboten.
Diese schnellen Reaktoren, was unterscheidet die von Atomkraftwerken, wie wir sie bisher kennen?
Also man nennt diese schnellen Reaktoren ja auch Brüter. Und das Grundprinzip, auf das man da achten muss, ist halt, jeder, ich sag mal, konventionelle Kernreaktor erzeugt, wenn er Brennstoff verbrennt, gleichzeitig neuen Spaltstoff, spaltbares Material, mit dem man wieder einen Reaktor betreiben könnte. Der schnelle Brüter hat die Eigenschaft, dass er mehr von diesem spaltbaren Material erzeugt, als er selber verbraucht. Insofern nahe an dem gerade erwähnten Perpetuum mobile dran. Aber das ist alles eben mit sehr vielen Problemen verbunden. Es wird beispielsweise Plutonium erzeugt, das wieder waffenfähig ist und das Problem der Proliferation, also der Möglichkeit eröffnet, dass damit auch Waffen gebaut werden. Es gibt das Problem der Kühlung. Wir hatten ja in Deutschland das Projekt des natriumgekühlten schnellen Brüters. Dieses Natrium ist leicht entzündlich. Also das sind Dinge, die dann uns auch in Deutschland dazu bewogen haben, von diesem Projekt Abstand zu nehmen. Ein zweiter nicht unwichtiger Faktor, den die Befürworter dieses Reaktorkonzeptes immer wieder anbringen, ist die Möglichkeit, dass man langlebige Isotope in diesem schnellen Brüter dann in kurzlebige Isotope umwandeln kann. Und die sprechen dann davon, dass er gewissermaßen den Atommüll zerstört. Aber das ist natürlich nicht so. Der Fachbegriff, unter dem das läuft, ist die Transmutation. Man hat dann lediglich Müll, der vielleicht ein paar hunderttausend Jahre weniger strahlt.
Jetzt haben wir gerade gehört, Atommüll soll da recycelt werden in diesen schnellen Reaktoren. Funktioniert das?
Also ich würde den Begriff Recycling für diese Technologie absolut nicht verwenden, weil wenn wir an Recycling denken, dann nehmen wir beispielsweise das Altglas, aus dem wieder neue Flaschen gemacht werden, oder Plastikmüll, der dann vielleicht in Parkbänke umgebaut wird. Aber Atommüll zu recyceln, in dem Sinne, dass man das schadlos macht oder wieder komplett verwenden kann, das gibt es nicht. Also auch die sogenannte Brennstoffkreislaufkette, das ist ein Begriff, der vorgaukelt, dass das wirklich ein Kreislauf wäre. Den gibt es nicht. Bei jeder Art, die man da auch anwendet, bleibt am Ende Material über, das man aufwendig entsorgen muss, dass man, weil es hochradioaktiv ist, so entsorgen muss, dass es mehrere tausend Jahre oder gar hunderttausend Jahre sicher aufbewahrt wird. Das ist eine Folge der Kernenergie, die man bisher auch nicht beseitigen konnte.
Wer die Dokumentation über den Microsoft-Gründer Bill Gates gesehen hat, der hat gesehen, dass er in ein Unternehmen investiert hat, das heißt TerraPower, mit dem ein neuer Reaktortyp entwickelt werden soll. Da geht es auch darum, dass Atommüll verwendet wird. Wir hätten so viel davon, dass die USA 150 Jahre damit versorgt werden kann. Das soll alles ganz sicher sein. Gibt es denn Forschungsansätze, die tatsächlich Hoffnung machen würden, dass die Atomkraft dann doch irgendwann wiederkommt?
Ich denke, man muss aufräumen mit der Illusion, dass es da neue Forschungsansätze gäbe. Alles, was jetzt unter diesem Label präsentiert wird, ob das jetzt diese Brüter sind oder ob das die sogenannten Flüssigsalzreaktoren sind oder Hochtemperaturreaktoren, diese berühmten Kugelhaufreaktoren, die wir auch in Deutschland schon mal hatten, oder die Small Modular Reaktoren, die besonders klein sind, die beruhen alle auf einer Technologie, die in den 50er oder 60er Jahren entwickelt worden sind. Die werden lediglich modifiziert. Es gibt keinen neuen Ansatz für die Kernenergie und die Erzeugung von Strom aus der Kernspaltung. Und das ist eigentlich das Problem, das man dabei im Hinterkopf haben muss. Da wird alter Wein in neuen Schläuchen präsentiert. Da werden verschiedene Konzepte, die sich aber alle schon als nicht realisierbar oder nicht sicher oder nicht finanzierbar herausgestellt haben, die werden jetzt wieder präsentiert mit dem Label, wir machen hier was ganz Neues. Und insofern glaube ich auch, dass Bill Gates, so leid es mir tut für ihn, mit diesem Ansatz viel Geld in den Sand setzt.
Journalist und Energieexperte Jürgen Döschner über Atomenergie, die in Deutschland seiner Meinung nach weiterhin keine Zukunft haben wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist 18 Uhr, da geht die Sendung los, da sollte alles stehen und falls nicht, dann arbeiten wir uns an die allerletzte Deadline ran, nämlich den jeweiligen Sendeplatz, also wenige Sekunden bevor was gesendet wird, da sollte es möglichst rund sein. Deadlines, die machen Druck, Deadlines, die machen Stress, klar, das ist bei euch bestimmt ganz genauso im Job oder im Studium. Wie schön wäre es, wenn wir alle unsere Aufgaben erledigen könnten, ohne immer auf die Uhr schauen zu müssen und die im Nacken zu haben, ohne zu einem bestimmten Zeitpunkt Ergebnisse liefern zu müssen. Wobei Forschende aus Israel sind in einer aktuellen Studie zu dem Ergebnis gekommen, Deadlines und Zeitdruck können gut für uns sein. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner ist da sehr kritisch.
So, mal kurz eine Sache vorweg. Ich persönlich hasse Deadlines ja wie die Pest. Ja? Ich habe es relativ häufig damit zu tun. Zum Beispiel jetzt gerade, wir haben es jetzt 11 Uhr und das Thema Deadlines habe ich gerade bekommen. Meine Redakteurin erwartet mein Skript, na, so in 5,5 Stunden ungefähr. Das heißt also, die Zeit läuft. Und Punkt Nummer 1 ist jetzt raus auf die Straße und Leute fragen, na, wie geht's euch denn so mit den allgegenwärtigen Deadlines?
Ja, ist schon erheblicher Stress, den man da hat. Vor allen Dingen, oft ist es künstlich, habe ich den Eindruck, dass Deadlines künstlich geschaffen sind.
Tja, na genau, sage ich doch. So, noch einer.
Ich habe das Gefühl, ich bin produktiver.
wie bitte?
Ja. Ich glaube, wenn ich so viel Zeit hätte, wie ich wollte, dann würde ich sehr viel weniger an den Sachen arbeiten.
Ja, ich meine, irgendwann muss es ja fertig werden, das, was man machen soll. Also, finde ich gut.
Oh, yeses. Naja, typische Reporter-Hybris. Ich habe irgendwie gedacht, die Leute wären alle meiner Meinung. Das ist aber anscheinend gar nicht so. Okay, dann kommen wir zu Punkt 2, zurück ins Studio und einen Experten auftreiben. So, am besten vielleicht einen Psychologen oder einen Berater für Zeitmanagement oder sowas. Ja. Na, schau her, da ist doch jemand.
Ich mag Deadlines und ich nutze sie tatsächlich sowohl privat als auch beruflich.
Das ist Laura Klimetzki. Sie ist Psychologin und sie berät unter anderem Menschen, in ihrem Berufsalltag besser klarzukommen. Und naja, offensichtlich steht sie sogar auf den künstlich auferlegten Druck.
Und das Witzige dabei ist, dass wir Deadlines manchmal negativ assoziieren, weil es ja heißt, dass irgendetwas stirbt. Ja, wenn man das mal wortwörtlich nimmt, in dem Trailer von dem neuen Film von Elias Mbarek gibt es eine wunderschöne Szene, wo irgendeiner kommt und sagt, morgen ist Deadline mit Betonung auf Dead. Ja, und die Frage ist immer, machen wir uns die Bedrohung selbst? Also existiert die oder existiert die nur in unserem Kopf?
So, und ich habe jetzt den Verdacht, Laura meint, die Bedrohung ist nur eingebildet.
Genau, und das ist auch schon eine erste Strategie, um besser mit einer Deadline umgehen zu können.
Okay, also erste Regel, ich muss mir darüber klar sein, wenn ich die Deadline reiße, dann ist das zwar doof, aber die Welt wird davon nicht untergehen. Als Regel Nummer 2 empfiehlt Laura, ich sollte die Aufgabe, die vor mir liegt, in mehrere einzelne Teile zerlegen und mir sozusagen Zwischendeadlines setzen. Also
die Deadline tatsächlich einfach zerstückeln.
Zum Beispiel, ich habe eine Masterarbeit vor der Nase mit Abgabedatum Ende September. Dann sage ich, okay, Schritt Nummer 1, Recherche, Abschluss am 30. Juni, fertig, Haken dran. Schritt 2, Konzept schreiben, Abschluss am 30. Juli, fertig, Haken dran. Schritt 3, die Arbeit schreiben, Abschluss am 30. August. Dann bleibt noch genug Zeit zum Korrigieren. Und
dann sieht das auch eher machbar aus und dann schaffen wir auch einen ganzen Berg voller Arbeit, wenn wir einfach nur Schritt für Schritt drauf zugehen.
Das Wichtigste ist aber wahrscheinlich, ich muss mir klar werden, dass ich mit einer Riesenportion Perfektionismus zwar zeige, dass ich weiß, was ein gutes Ergebnis ist, aber ans Ende meiner Arbeit komme ich damit nicht.
Also die Deadline macht dich insgesamt produktiver. Wir könnten ja den ganzen Tag einfach nur an den Tag hinarbeiten und irgendetwas tun. Wenn wir keine Deadline haben, haben wir kein Ziel. Ja, die Menschen brauchen einen Sinn.
Und manchmal hilft es einfach, wenn der Sinn nur darin besteht, an diesem Tag, um diese Uhrzeit, ist Schluss. Dann ist meine Arbeit vorbei. Und Laura gibt es sich jetzt ganz krass, die empfiehlt das sogar für das Privatleben. Fürs Putzen, fürs Waschen, fürs Einkaufen und so weiter. Eigentlich, sagt sie, gibt es nur eine Sache, bei der eine Deadline nichts zu suchen hat, wenn man nämlich zum Beispiel einen netten Abend mit Freunden verbringen will.
Weil wenn ich mitten im Gespräch aufspringe und sage, boah, das war's jetzt, ich hatte heute 2 Stunden Zeit, jetzt ist die Deadline erreicht, jetzt muss ich wieder nach Hause, dann verliere ich tatsächlich eine Qualität des Lebens, die man braucht. Und das braucht man sowohl bei Freunden als auch den Gedanken, manchmal einfach nur am Strand liegen zu können und gar nichts zu tun. Auch das tut mal gut, ja.
So, und mein Beitrag ist jetzt im Kasten. Meine Deadline ist für heute durch und ich habe jetzt Feierabend. Und das genieße ich jetzt. Sayonara.
Wie hat er gerade so schön gesagt, an diesem Tag, um diese Uhrzeit ist Schluss. Darauf haben wir hingearbeitet.
Yes.
Und das ist jetzt langsam so. Das war das Deutschlandfunk Nova Update mit Theresa Nehm.
Tschüss.
Mein Name ist Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.